Vielleicht die Chance, in dem Sommer die Psalmen durchzulesen. Ich habe jetzt vor einiger Zeit mit meiner kleinen Mentoring-Gruppe in Kloster Triefenstein so stille Tage gemacht. Und die Aufgabe, die jeder mitbekommen hatte, war, über sein letztes Jahr zu reden anhand eines Psalms, den man frei auswählen konnte. Für mich waren die Begegnungen mit dem Psalm gerade im letzten Jahr sehr intensiv. Ich habe sie ja aus dem Hebräischen übersetzt für diese Bibelausgabe, das Buch. Der Verlag ließ mich vorgestern wissen, dass es nun nächste Woche endlich wirklich passiert. Zwischendurch hatten sie kein Papier irgendwie. Es lag also nicht nur an mir, sondern auch gemeinsam. Und die Psalmen, das ist für mich nochmal so eine ganz neue Entdeckung, sind so richtig mitten im Leben. Sie reden über uns, sie reden über unsere Gefühle, über unseren Frust, über unsere Hoffnungen, über all das, was uns so bewegt. Und sie lehren uns, wie wir beten können. Sie lehren uns, wie wir denken können. Sie lehren uns, wie wir vor Gott sein dürfen. Es geht um uns, unser Leben und es geht um unsere Gottesbeziehung. David, der emotionale, impulsive, Korach, Asaf, und andere, und hier dieser eine Psalm von Mose. Nicht umsonst sind die Psalmen das Gebetsbuch der Kirche, weil wir uns auch gerade durch die Psalmen hineinstellen in die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Und sie geben uns eine innere Landkarte. Eine Landkarte, die uns hilft, uns zu orientieren vor Gott. In einer Zeit, die ganz anders ist, oder in der es viele Götter damals waren, für alle möglichen Teilbereiche gab es Götter, haben die Psalmen gesagt, du, es gibt den einen und du darfst als Mensch vor diesem einen sein und du darfst als Mensch mit diesem einen in einer ganz einzigartigen Beziehung stehen. Die Psalmen sind ein ganz, ganz tiefer Ausdruck dessen, was biblische Theologie ist, was biblische Weltanschauung ist, was eine geistliche Landkarte ist, an der wir uns orientieren können. Und heute geht's los, der erste Psalm, Psalm 90, geschenkte Zeit. Psalm 90 hat mich schon als Kind fasziniert, weil der sich so erhaben anhörte. Ja, das war sowas ganz Besonderes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wow, das ist so richtig so massiv, so richtig tief, richtig ja ins Zentrum gesprochen. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes, hört sich wichtig an. Uralt, eine Art heiliger Schauer lief immer über mich. Und ganz am Ende dann die Bitte um das Gelingen der Hände uns, der Werke unserer Hände. Dass das, was wir tun im Alltag, gelingen möge. Ein riesiger Spannungsbogen von Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, bis hin zu dem Tagwerk, das wir tun. In der Ausbildung, in den Prüfungen, die manche Studierenden jetzt haben, in den nächsten Wochen. Bei dem Mittagessen, was ihr nachher kocht, ach, braucht ihr gar nicht, hier wird ja für uns gekocht. Ich lade euch ein, den Psalm mit mir gemeinsam zu sprechen. Er erscheint jetzt nicht. Ich erwarte auch nicht, dass alle ihn auswendig können. Aber wir machen das so. Ich lese einmal Psalm 90 nach der Luther-Übersetzung. Und immer wenn ich einen Vers wiederhole, wiederholt ihr ihn zum dritten Mal gemeinsam. Ja, das kriegen wir hin. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Da du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist.
Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist.
Sie sind wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie Gras, das am Morgen noch sprost. Das macht, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin. Denn unsere Missetaten stellst du vor uns, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnst? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früher mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Fülle uns früher mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Fülle uns früher mit deiner Gnade. So wollen wir rühmen und fröhlich. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeig deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Zeig deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich. Und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Dieser Psalm ist so gewaltig, weil er die Größe Gottes so deutlich herausstellt. Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit für und für. Und im Gegensatz dazu ganz krass die Vergänglichkeit des Menschen. Gott, ehe die Berge wurden und wir, ja, was können wir lernen aus diesem Psalm, aus allen Psalmen? Ich sagte schon, sie helfen uns bei der Orientierung. Sie schaffen uns eine innere geistliche Geografie für unser eigenes Leben, Denken und Fühlen. Sie helfen uns dabei, eine Landkarte des Denkens und des Lebens zu entwickeln. Drei kurze Punkte, die er mitnehmen könnte. Der erste, der Fixpunkt Gott. Es geht in der Bibel immer wieder um das Bild von Gott. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis. Du sollst Gott nicht versuchen zu fixieren, festzustellen. Sollst nicht versuchen, dir Gott gefügig zu machen, indem du dir dein Bild von Gott machst und ihn darauf festlegst. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, Gott gibt sich zu erkennen. Er bleibt nicht im Ungewissen, er bleibt nicht im Allgemeinen, im Vermutlichen, sondern er gibt sich zu erkennen. Und hier sind die Erfahrungen eines, der Gott erkannt hat. Die Erfahrungen von Mose, dem Knechte Gottes. Und das, was er über Gott zu sagen hat, das packt er in die gewaltigsten Worte, die ihm zur Verfügung stehen. Du bist unsere Zuflucht vor den Bergen. Mose schaut auf dieses gewaltige Sinai-Massiv. Er schaut auf die Berge in Israel. Und er sagt, ehe das alles wurde, war Gott von Ewigkeit. Warst du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist der Gott, der spricht und es geschieht. Du sagst, kommt ihr Menschenkinder, und dann sind sie da. Und du sagst, geht weg, und dann sind sie vergangen. Du bist der Konstante, der Fixpunkt, der Herr der Menschheit, der Herr der Weltgeschichte, der Herr über das Leben jedes einzelnen Menschen. Und diese Größe Gottes, die Mose erfahren hat, die wir manchmal vielleicht ansatzweise auch erfahren, ich glaube, das ist vielleicht eine Grundkrankheit unserer Zeit, dass wir so wenig Ahnung von der Größe Gottes haben und deshalb auch so wenig Ehrfurcht vor Gott, weil wir uns doch letztlich auch in unserem christlichen und frommen Sein ganz oft selbst in den Mittelpunkt stellen. Wir sind der Bezugspunkt. Aber diese Größe Gottes, die wir vielleicht auch spüren, wenn wir so einem Psalm nachsprechen uns da hineinbegeben, die ist gleichzeitig verbunden mit der Güte Gottes. Du bist unsere Zuflucht. Nicht du bist unser Schrecken, du bist unser Diktator, du bist der, der uns fertig macht. Nein, du bist unsere Zuflucht für und für. Dieser große Gott, der gleichzeitig unser Gott ist, wo Größe und Güte verbunden sind in einer einzigartigen Weise. Du bist unsere Zuflucht. Das ist gigantisch und tröstlich zugleich. Die Psalmen helfen uns, Gott besser zu verstehen. Sie helfen uns aber auch, uns selbst vor Gott einzuordnen. Sie verdeutlichen die Grundstruktur des Glaubens. Ich, du. Du, ich. Gott ist da, er existiert, er ist keine Fantasie und er steht in Beziehung zu uns. Der zweite Punkt, Gott, der Fixpunkt, der erste Punkt, der zweite Punkt, wir selbst, unser Bild von uns. Wir vergehen durch deinen Zorn, über deinen Grimm erschrecken wir zutiefst. Ich zitiere jetzt aus meiner eigenen Übersetzung. Denn unsere Vergehen hast du vor dich hingestellt, unsere Geheimnisse in das Licht deiner Gegenwart. Ja, alle unsere Tage fliegen dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie einen Seufzer. Weil so kann man das auch übersetzen, dieses Wort. Unsere Lebenszeit währt 70 Jahre. Wenn wir noch Kraft haben, sind es 80 Jahre. Und das, was herausragend an ihnen ist, ist doch nur Mühe und Beschwernis. Ja, schnell gehen sie vorbei. Wir fliegen davon. Hier gibt uns Mose einen Blick in die Vergänglichkeit des Menschen und er verbindet es mit dem Schuldigwerden des Menschen. In der Antike waren die Tragödien ja ganz wichtig für das Selbstverständnis. Der Mensch als einer, der nicht anders kann, als schuldig zu werden. Der manchmal in solche ausweglosen Situationen kommt, dass egal wie er sich entscheidet, er schuldig wird. Je älter wir werden, umso klarer wird es uns, dass wir schuldig geworden sind. Ja, dass wir immer wieder schuldig werden. Es sei denn, wir verhärten uns und denken, wir sind immer der, der die Recht hat. Das gibt es natürlich auch. Die Bibel nennt das ein verbranntes Gewissen. Da kommt nichts mehr dran. Aber wenn wir sensibel sind für den Geist Gottes, sensibel sind auch für die Realität unseres Lebens, merken wir, dass wir schuldig werden. Und das beschreibt Mose hier auch wiederum in seinen sehr eindrücklichen Bildern. Er sagt, unsere Vergänglichkeit ist eine Folge des Zorns Gottes. Ich muss sagen, bin ich oft erschreckt in meinem Leben, wenn ich das gelesen habe. Ich habe gedacht, ja, wie ist das denn mit diesem Zorn Gottes? Vielleicht kann man es so sagen, der Zorn ist ein Ausdruck seiner Gerechtigkeit. Dass Gott zornig ist, ist gut. Dass er nicht sagt, es ist sowieso alles egal. Dass er nicht sagt, es ist okay, wenn du das und das tust, ist ja egal. Nee. Gott zürnt auch über Schuld und Unrecht. Er zürnt auch über Ungerechtigkeit, über die Kriege, über all das, was jetzt auch passiert. Aber es ist keine Wut, es ist kein unkontrollierter Zorn, sondern es ist das Gegenstück seiner Liebe, seiner Gerechtigkeit. Das gehört zusammen. Und das ist ja auch nicht das letzte Wort hier im Psalm. Es endet ja nicht mit dem Wort des Zornes. Okay, und dann Gott ist jetzt zornig, jetzt machen wir das Licht aus und das war's dann. Sondern es geht ja weiter. Aber Mose will uns aufwecken für die Realität, dass es Schuld und Sünde gibt und dass wir darüber unser Leben, unsere Augen nicht verschließen sollen. Und das Ganze ist so entscheidend, weil wir ja gerufen sind, ein Spiegel des Ewigen zu sein. Wir sind ja eigentlich dazu berufen, als Ebenbilder Gottes ihn und seine Liebe und Barmherzigkeit wiederzuspiegeln. Unser Leben ist wie ein Seufzer oder wie ein Geschwätz, wie ein Plausch am Nachmittag, wie ein leeres Gerede. Du hast, ich lese nochmal ab Vers 8 nach meiner Übersetzung, unsere Vergehen vor dich hingestellt, unsere Geheimnisse in das Licht deiner Gegenwart. Ja, alle unsere Tage fliegen dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Seufzer. Der Gegensatz zu Gott, dem Ewigen, könnte nicht krasser sein. Unser Leben ganz begrenzt vor Gott, dem, der über Zeit und Raum steht. Ist das jetzt hoffnungslos? Ist das jetzt deprimierend, was ich euch hier erzählt habe? Nein, es ist realistisch. 70 Jahre, 80 Jahre, manchmal mehr. Ulrich Pazani, der jetzt seine Biografie rausgebracht hat, schreibt am Ende, er ist jetzt ja 73, 74, alles, was nach über 70 kommt, ist jetzt Nachspielzeit. Das fand ich eigentlich ganz nett. Also nochmal die Chance, vielleicht das eine oder andere Tor reinzukriegen. Nebenbei, ich weiß ja nicht, wo ihr heute Abend guckt, aber ich weiß, wo ich gucke. Beides ist wahr, unsere Vergänglichkeit und Gottes Ewigkeit. Die Kürze unserer Lebenszeit und die Herrlichkeit seiner Wirklichkeit. Und das bringt uns zum dritten und zum letzten, nämlich zu der geschenkten Zeit. Wir sind umfangen von Gottes Zeit. Unser Leben eingeordnet in diesen großen Horizont. Und wir sind getragen von seiner Güte. Und deshalb dürfen wir unser Leben, die Jahre, die wir haben, und diesen Augenblick als Geschenk leben. Und wir dürfen auf seine Güte vertrauen. Und darauf, dass er ein Interesse an uns hat. Und dass er auch ein Interesse daran hat, dass das Werk unserer Hände gelingt. Dass unsere Bemühungen nicht ins Leere laufen. Dass das, was wir weitergeben, einen Eindruck hinterlässt, Spuren hinterlässt, Segensspuren aus unserem Leben hervorkommen. Und so dürfen wir beten, dass seine Ewigkeit hineinwirkt in unsere Zeit, sodass das, was wir tun, Bedeutung hat. Kehre dich doch wieder zurück, Herr, wie lange noch? Erbarme dich doch über deine Diener. Schon am Morgen mach uns satt von deiner Güte, dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Schenke uns nun Freude, genauso lange, wie du uns bedrückt hast, wie die Jahre, in denen wir Unheil erlebt haben. Lass deine Diener deine wunderbaren Taten sehen und deine Herrlichkeit ihre Kinder. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Ja, das Werk unserer Hände lass er ihr gelingen. Ja, lass gelingen das Werk unserer Hände. Wir leben mit dieser geschenkten Zeit in einer großen Verantwortung, aber auch unter einer großen Zusage. Egal, was das Werk unserer Hände sein mag, und das ist bei jedem was anderes, darf gelingen. Kein Becher kalten Wassers, den wir jemandem im Namen Jesu geben, ist umsonst gegeben. Kein freundliches Wort, auch wenn es vielleicht nicht sofort registriert wird, kein Lächeln der Ermutigung, kein hilfreicher Handgriff, all das wird hineingewoben in die Ewigkeit Gottes. Dein Leben darf Spuren hinterlassen. Lass gelingen das Werk unserer Hände, so betet Mose am Ende. Angesichts dieser großen Ewigkeit Gottes und der begrenzten Lebenszeit, die wir haben, sagt er, ich möchte es als Geschenk begreifen und bitten, dass Gottes Wirken in meinem Leben offenbar wird. Das Geschenk der Zeit, die Verantwortung an dieser Schnittstelle zwischen der Ewigkeit und der Zeit. Und das führt uns dazu, dass wir dankbar leben dürfen, dass wir mutig anpacken dürfen, nicht im Zögern und Zweifeln verharren müssen, sondern Mut haben zur Tat, zur beherzten Tat im Namen Gottes. Dass wir ihm vertrauen und dass wir die uns geschenkte Zeit nutzen für ihn, für die Menschen, auch für uns. Herr, wir danken dir, dass du uns Zeit schenkst. Du schenkst uns die Zeit und noch mehr, du schenkst uns die Ewigkeit. Und diese 70, 80 oder mehr Jahre sind nur ein Vorgeschmack auf die ewige Heimat bei dir. Dafür danken wir dir. Und wir bitten dich, so wie Mose, dass du das Werk unserer Hände gelingen lassen mögest und dass das, was wir tun, voll Freude und unter der Erfahrung deiner Güte und Liebe stehen darf. Amen.